Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber.
Rüttelverstand ein bisschen schneller.
Eine noch für den Tod hat geschwatzt.
Vordere Teil ein kleines bisschen ruhiger.
Kriegt einen Schubs.
Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weich rein.
Ich bin froh, dass wir hier tatsächlich zusammensitzen und du nicht hierher joggen musstest. Ich dachte immer, ich bin ein verplantes Schaf, aber du bist ja noch ein bisschen schlimmer. Bene war vorhin noch spazieren mit Freunden und du hast deinen Autoschlüssel verloren. Was ein Scheiß.
Ohne Witz, irgendwo 1000 Büsche, 1000 Bäume und ich komme ans Auto zurück und will aufsperren und merke, der Schlüssel ist nicht mehr da. Und ich habe keinen Schlüssel mehr. Ich bin gerade mit DriveNow hierher gekommen.
Wo steht dein Auto?
In Fürthmanning, beim Stadion.
Wo warst du spazieren?
Also wer meinen Schlüssel findet, ich freue mich sehr, ja, wenn er wieder zurückkommt.
Scheiße, was machst du jetzt, wenn du da hinkommst und dein Auto ist nicht mehr da?
Die Angst hatte ich, dass da irgendeiner meinen Autoschlüssel gefunden hat und jetzt, macht's gut, ihr Idioten. So die Geschichte.
Schnell das Schild hinten abgeklebt und schön mit der neuen Karre rumfahren.
Jetzt ist schon in Polen, das Ding.
Was für eine Scheiße, der Take der Woche.
Ich habe diese Woche einen Take gehabt, der an sich gar nicht so speziell ist, aber das, was danach passiert, war irgendwie sehr verstörend für mich. Eine Rolle, die Lady, die schläft irgendwie mit vielen Typen, ja, also es war irgendwie, ich musste da wieder ein bisschen rumstöhnen und dann hatten wir Mittagspause und ich bin mit der Regisseurin, liebe Grüße an Farina Brock, zum Bäcker gegangen und wir standen dann da drin und wenn du, die anderen Leute wissen ja nicht, dass du synchron sprichst und Farina kennt ihr noch nicht, die werden wir bestimmt auch hier irgendwann mal als Gast haben, hat ein sehr lautes Organ und stand da irgendwie drin, ja, haben wir heute wieder schön gefickt, ne? Und du, wirklich, ich stand da und ich bin, glaube ich, sofort rot angelaufen, ja, und habe mich plötzlich wieder gefühlt wie 13, als in der Schule irgendwie, haha, Muschi, Scheide erwähnt wurde. So habe ich mich in dem Moment gefühlt. Da dachte ich mir so, ja, cool, was denken die anderen Leute denn jetzt hier von uns?
Wie peinlich, die haben alle spontan Hörnchen bestellt.
Liebe Grüße, Farina, du bist toll.
Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram.
Wir freuen uns, dass er hier ist in den altehrwürdigen Hallen der Bavaria Musikstudios. Philipp Moog, hallo.
Hey, hallo.
Schön, dich hier zu haben heute. Ach,
du hast sicherlich auch viele Erinnerungen an diesen Ort hier, oder? Viel gesprochen.
Oh ja, ganz viele Filme. Ich weiß, ich habe Ed Wood gesprochen. Einmal habe ich Johnny Depp gesprochen, das war hier drin.
Einmal hast du Johnny Depp gesprochen. Mhm. Wie fanden die Kollegen aus Berlin das?
Ich weiß, es ist so lange her. Ich weiß nicht, warum das, also heute wird es nie mehr machen. Aber es ist 1000 Jahre her. Und ich weiß auch nicht, wurde ich gefragt, ob ich das mache. Und ich habe das dann damals gemacht.
Ist es also heute würdest du es nicht mehr machen?
Nee, auf keinen Fall.
Es ist ja, viele von euch fragen ja auch immer, wie läuft das eigentlich ab? Warum gibt es das manchmal, dass nicht immer derselbe Synchronsprecher auf denselben Schauspieler drauf besetzt ist? Weißt du, was war damals der Grund dafür?
Ich habe keine Ahnung, weil ich mich so über diese Hintergründe, ich habe mich darum gar nicht so gekümmert, ganz ehrlich. Heute weiß ich da viel mehr drüber. Und wenn ich werde auch manchmal angerufen oder gefragt, ob ich Probe sprechen möchte oder ob ich bereit wäre, den und den zu sprechen. Sage ich, Moment mal, den spricht doch Mr. Y oder so. Mhm. Dann gehe ich da auch gar nicht hin zum Probesprechen, weil ich hoffe auch, dass es Leute nicht machen, die mit meinen.
Ich finde auch, das ist irgendwie ein Ehrenkodex, dass du dann zumindest denjenigen mal anrufst und sagst, was ist denn da los? Warum sprichst du den dieses Mal? Kannst du nicht? Willst du nicht? Oder sprichst du vielleicht schon wen anders in dem Film? Ich finde auch, das gehört irgendwie dazu, weil wir ja doch relativ wenig sind in dem
Stimmt.
Business.
Ja. Ist dir das mal passiert, dass dir ein großer Schauspieler von der Nase weggesprochen wurde? Und hast gedacht, den habe ich jetzt in dem Film gar nicht gesprochen. Wie ist das passiert?
Das war auch bei einem Verleiher. Der gleiche übrigens. Und da ging es da war es mit Orlando Bloom so. Da war das dann so, dass der in Fluch der Karibik hat den ein Kollege gesprochen. Und in allen anderen Sachen hatte ich ihn eigentlich gesprochen. Also es wird auch mal sowas umgesetzt. Wenn der Verleih sagt, es soll so sein, dann ist es so. Kann man nicht viel machen.
Ja.
Philipp, bevor wir einen Steckbrief von dir selbst vorgelesen hören werden. Die Knallerfrage, die Killerfrage, die du immer hörst, die aber auch alle wissen wollen. Wie bist du zum Synchron gekommen? Wann hast du dir gedacht, ich will Schauspieler werden? Also wann hast du diese kreative Ader in dir entdeckt?
Also die kreative Ader hatte ich eigentlich immer schon so. dass ich gern was geschrieben habe oder so kleine Zeitschriften verfasst habe und so. Aber es fing eigentlich an mit, sag mal, Schauspielerei, mit einer Schulaufführung. Da war ich im Gymnasium in Starnberg und da haben wir den Besuch der alten Dame gespielt. Ich habe den Pfarrer gespielt und fand es einfach toll, dass ich da so vorne an dem Bühnenrand stand und habe da meinen Sermon abgelassen und allem zugehört. Das fand ich einfach toll. Also meine Großmutter hat gemeint, so toll war es noch nicht. Ich hätte ständig den Kopf schief gehalten. Aber das Gefühl fand ich toll. Und zum Synchron kam ich dann, hat mich Nachbar von uns draußen in Berg, der hat mich mit zum Synchron genommen und sagt, du hast eine ordentliche Stimme, komm, wir versuchen das mal. Ich nehme dich mal mit zu Jürgen Clausen. Und da habe ich in Die Glücksritter mit Eddie Murphy, habe ich einen der beiden Zoowärter oder Affenwärter im Zug gesprochen. Ganz witzige Szenen. Das habe ich neulich wieder mal gehört. Ich klinge wie 12.
Wie alt warst super. Du damals?
Da war ich auch schon, oh Gott, wann war denn das, der Film? 83, vielleicht 84? Ja, so Anfang 20 irgendwie so. Ja.
Da wurde ich geboren. Nur fürs Protokoll.
Ja. Okay, vermerkt.
Und Jackie war doch lange nicht auf der Welt.
Nee, ich war noch eine kleine Eizelle. Wie war das damals, deine allererste Rolle? Warst du da nervös oder ging dir das gleich so ganz frei?
Nee, natürlich, da war ich auf jeden Fall nervös. Und diese Ruhe, die man sollte eigentlich immer ein bisschen nervös sein, finde ich, oder so ein bisschen angespannt, dann ist es, glaube ich, immer besser, als wenn man sich ganz toll findet, dann ist es nicht gut. Aber damals war es natürlich aufregend, vor allem waren dann noch die ganzen, man stand nicht alleine vor dem Mikrofon, wie heute, weil es wird ja alles wegen der Mischung und so, ist jeder allein vor dem Mikrofon. Damals war man mit tollen Kollegen, also keine Ahnung, wer da gerade war, Randolph Kronberg, wahrscheinlich mit Eddie Murphy oder so, die standen dann neben einem am Mikrofon, es war natürlich dann schon toll, dann hat man schon so hochgeguckt und sagt, pff. Aber das war das erste Mal.
Aber das berichten viele, gell, von dieser guten alten Zeit. Wir kennen das ja gerade so noch am Rande, dass man eben mit diesen großartigen Kollegen vor dem Mikro stand. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr.
Also ich bin, ja, gute alte Zeit. Also es war natürlich im Sinne von, im Studio bin ich lieber alleine. Da bin ich eher so echt Autist. Ich weiß, ich kann mir ja schon vorstellen, was die Kollegen sagen und dass man dann auch dementsprechend spricht und sich das vorstellt, was der Kollege sagt. Aber ich bin lieber allein vor dem Mikrofon, ganz ehrlich, weil das finde ich, weiß ich, dann schafft man es nicht richtig, die Kollegen müssen warten, dann hat man einen schwierigen Take, ist zu dritt vor dem Mikrofon und dann verspricht man sich, dann muss man es nochmal machen und man hat immer so einen Vorführeffekt und ich bin lieber alleine für mich beim Aufnehmen. Aber die Qualität von damals, die war schon besser und das war in den 80ern, also ich glaube in den 50ern, 60ern war sie noch wesentlich besser, weil einfach viel weniger aufgenommen wurde am Tag. Also das Pensum heute ist wahrscheinlich das Vierfache von damals. Und das hört man leider oft auch.
Philipp, wir haben einen Steckbrief für dich vorbereitet. Jackie, magst du das gerade mal erklären, während ich das hier rübergebe?
Wir haben hier so ein paar Zettelchen für dich vorbereitet. Da hast du unterschiedliche Stimmungen drauf, damit ihr auch gleich mal hört, was Philipp so alles drauf hat. Und da kannst du dann einen Zettel mal ziehen. Du kannst auch mehrere nehmen, wenn du willst. Kannst es aber auch in einer Stimmung. Genau. Kannst es aber auch in einer Stimmung durchziehen.
Jan Odler hat alle durchgemacht.
Ja.
Stehe ich dahinter, was da steht?
Wir reden natürlich darüber danach, wenn dir irgendwas nicht passt.
Ich heiße Philipp Moog und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ob München, Berlin oder New York, durch meine Arbeit als Schauspieler und Sprecher, fühle ich mich eigentlich überall zu Hause.
Oh, ich habe fast mitgeweint.
Ich bereite mich akribisch auf alle meine Projekte vor, damit ich mal das Beste aus mir herausholen möchte. Große Schauspieler wie Owen Wilson oder Ewan McGregor bekommen durch mich noch das gewisse Etwas.
Ich kann nicht mehr.
Und da ich Barney Stinson aus How I Met Your Mother gesprochen habe, kenne ich jeden guten Anmachspruch der Welt. Echt.
Perfekt.
Super. Applaus. Okay. Philipp, du hast so eine unverwechselbare Stimme, finde ich. Auch gerade, wir haben viel gesichtet, auch vor diesem Podcast und kennen dich natürlich alle. Du ist auch wieder so eine abgedroschene Frage eigentlich, aber dir muss man sie stellen. Du wirst doch tausendprozentig irgendwo beim Bäcker oder irgendwo mal erkannt. Ich habe dich doch schon mal gehört, du bist doch Barney Stinson oder Owen Wilson oder so, oder passiert dir das gar nicht?
Doch, also bei Ewan McGregor, also wegen Obi-Wan Kenobi und wegen Neil Patrick Harris. auch. Also da, ja, und dann fragen die alle, du, einfach, könntest du einmal, meine Freundin hat nächste Woche Geburtstag, könntest du einmal was aus Bahn, irgendwie auch immer so, und ob ich da mal sprechen könnte aufs Band oder sowas, werde ich immer gefragt.
Ja, aber Barney Stinson, ich meine, es ist ja eine Wahnsinnsserie gewesen. Hast du die selber dann auch geguckt?
Ich habe die auf Deutsch nicht, ich habe die auf Englisch geguckt. Mhm. Also ich habe jede Folge vorher angeschaut. Das mache ich immer bei allen Sachen, die ich spreche.
Tatsächlich? Mhm. Du schaust dir alles, egal immer, was es ist, auch wenn du nur zwei Takes?
Nee, bei zwei Takes nicht. Aber wenn ich sag mal, wenn es jetzt irgendeine relevante Sache, und die kleinen Sachen mache ich eh nicht so viel, aber so alles, was so, ich sag mal, eine Episodenhauptrolle in irgendwas ist, sagen wir mal, ab 50, 60 Takes gucke ich mir alles an. Also auch also für Takes ist für die Zuhörer ein Satz, zwei Sätze, irgendwie ein kurzes Aufnahmesegment. Aber da schaue ich mir alles eigentlich immer an.
Wahnsinn.
Woher kommt diese Akribie? Weil das hat mir tatsächlich mal eine Aufnahmeleitung gesagt. Du, der Philipp Moog, der bereitet sich immer komplett vor. Also der guckt sich alles immer vorher an. Erstens, wie machst du das heutzutage, wo man ja das ganze Material ja eigentlich gar nicht mehr vorher bekommt? Und zweitens, anders willst du wirklich einfach gar nicht ins Studio gehen, weil du sagst, kann ich die Qualität so nicht abrufen, oder?
Also man kriegt die Sachen schon, also man kriegt, sag mal, so Streaming-Geschichten bekomme ich schon. Oft wird dann vom Studio aus, wird dann der Name drauf geprintet irgendwie auf diesen Film, diese Episode, wie auch immer. Da steht mein Name drauf, und wenn das dann irgendwie kopiert wird, vervielfältigt wird, dann steht da mein Name immer drauf. Das ist also schon so eine Safety-Sache. Und richtige fette Kinofilme gucke ich mir oft im Studio an. Die werden da auch so schnipselmäßig dann teilweise nur vorgeführt. Aber das geht schon. Also ich habe eigentlich noch nie einen Film nicht angucken können. Manchmal gibt es ja auch so Sachen bei ganz extremen Situationen, da ist alles geschwärzt, bis auf das Gesicht des Schauspielers. Kennt ihr vielleicht auch. Dass du dann den nur da sprechen kannst, damit du ihn siehst, um ihn zu synchronisieren. Dann ist es natürlich mit der Sache schwieriger. Aber ich habe eigentlich jeden Film alles eigentlich vorher gesehen. Irgendwie ging das immer.
Inwiefern hilft dir das bei der Vorbereitung?
Weil es ist, ich finde, das ist wie wenn ich mit dem Auto schnell durch eine Straße entlang fahre und es ist totaler Nebel. Ich weiß ja nicht, wo ich hinkomme. Ich fahre da irgendwo hin und dann, ich muss ja wissen, wie der Film zu Ende geht. Ich brauche diese ganze Stimmung. Ich muss alles kapieren. Ich muss nicht fragen, warum. Weil ich weiß ja auch, sind ja manchmal auch Sachen, die Betonungen oder Situationen, die sich nachher im Film erklären. Ich weiß es aber schon jetzt. Ich muss es einfach wissen. Ich glaube, das gibt der Figur viel mehr, wenn ich das auch alles weiß, als dass ich nur jeden Take nachplapper.
Von wem hast du dir das damals abgeschaut? Weil, also nur damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, ich würde mal sagen, 99% der Sprecher, die kommen ins Studio. Der Regisseur sagt ihnen, du sprichst die und die Rolle. Und die wenigsten schauen sich wirklich die Sachen vorher an, außer es sind eben die fetten Kinofilme, wo du dich mal vorher ins Studio setzt.
Eigentlich hab ich das irgendwann immer mehr gewollt, weil ich das nicht gemocht habe, dass ich nicht weiß, um was es geht.
Ja.
Also das ist auch, wenn ich jetzt Dokumentationen spreche, was ich sehr viel zunehmend mache, bekomme ich immer den Text vorher und ich arbeite den immer dreimal durch am Wochenende, immer. Jede Betonung, alles weiß ich ganz genau. Okay. Und dann bin ich da und sitze im Studio, stehe im Studio und weiß genau, um was es geht. Und das ist für mich wahnsinnig beruhigend. Und vor allem kann man immer aus einem Satz ganz viel rausholen. Ein Satz ist ein Satz, fertig. Aber man kann, wenn man genau weiß, warum und wie und was kann ich damit bezwecken, ich kann ja auch noch was Individuelles mit reintun, das kann man einfach nur durch Vorbereitung.
Vor allem mit dem Pensum, das wir ja hier haben.
Ja.
Besteht manchmal die Gefahr, dass du, weil du den Film oder die Serie vorher schon mal gesehen hast, dass du dir denkst, so und so will ich das mal machen, und dann triffst du auf einen Regisseur, der sagt, oder Regisseurin, ich will das ganz anders. Und dann denkst du dir, ich fühle das anders, ich habe mir das anders gedacht.
Also ich halte mich sehr ans Original. Natürlich ist meine Stimme klingt anders, als nur ich klinge so wie ich. Einen kennt ihr ja selber, die klingen alle anders. Aber ich versuche, so nah wie möglich am Original zu sein mit den Möglichkeiten, die ich mit meiner Stimme habe. Das heißt also, mir ist es ganz wichtig, das mache ich auch immer, seit Jahren schon, dass ich mir den Originalton, also vor dem Synchronisieren drückt man ja immer auf den Knopf und hört sich Originalton an, dass ich das manchmal zwei, dreimal mache, manchmal viermal, weil das erste Mal hat man da drei Sätze vor sich, die kann man erstmal nicht auswendig lernen, ablesen will ich sie auch nicht, ich muss erstmal gucken, wie ist die Situation auf dem Bildschirm, was macht der Schauspieler, dann gucke ich wieder runter und gucke den Text nochmal an, dann schaue ich es mir nochmal an, bis ich dann wirklich auch den Flow habe und die Melodie drin habe und ich den Text dann möglichst auswendig kann, um ihn dann drauf zu sprechen. Das heißt, um das alles zu machen, genügt nicht nur einmal bei so einem fetten Take, weil dann hechle ich da nur hinterher und laber das da irgendwo drauf. Ich muss ja auch das muss ich ja immer in mich aufnehmen. Ich ziehe auch manchmal gern zwei Takes zusammen, wenn die groß sind, und lieber guckt man sich den O-Ton dann dreimal an oder hört ihn an, damit es dann auch wirklich passt. Ja. Weil so kleine Nuancen wie Pausen oder der lacht dann noch ein bisschen oder der bricht mit der Stimme oder so, das muss ja alles, muss man alles rausholen und dann wirkt es lebendiger.
Und du wirst wahrscheinlich dann auch des Öfteren mal sagen, nee, ich will den nochmal machen, obwohl alle im Studio Cut, Ton und Regie sagt,
nicht Weltmeister
nee, der
drin.
Ist schon schön, ja.
Barney Stinson, eine deiner Paraderollen und da haben wir eine kleine Sequenz vorbereitet, die ich sehr lustig finde.
Du musst 3 Tage warten, bis du sie anrufst. Das ist die Regel.
Barney, diese Regel ist doch Schnee von vorgestern. Frauen wissen sehr genau, was du willst.
Kannst du das bitte wiederholen? Ich spreche keinen. Ich komme nie zum Vögeln.
Barney, die 3-Tage-Regel ist Irrsinn. Ich meine, wer hat die sich überhaupt ausgedacht?
Jesus. Barney, tu das bitte nicht. Lass Jesus da raus. Nein, ernsthaft. Jesus hat mit dieser 3-Tage-Warten-Nummer angefangen. Um wieder aufzuerstehen, hat er 3 Tage gewartet. Das war perfekt. Hätte er nur 1 Tag gewartet, hätte wohl kein Schwein mitbekommen, dass er tot ist. Sie hätten gesagt, hey Jesus, was geht ab? Daraufhin hätte Jesus entgegnet, was abgeht. Ich bin gestern verreckt. Dann hätten die gesagt, siehst aber ziemlich lebendig aus, Alter. Und dann hätte Jesus was erzählen müssen von Wiederauferstehung und von Wundern und so. Und dann hätten die Leute wohl gemeint, okay, wenn du das so siehst, Bro.
Super stark. Es gibt so viele Fans. Entschuldige bitte, meine Freunde, als ich erzählt habe, Philipp Moog hier, Barney Stinson heute im Studio, die sind durchgedreht. Also alle meine Jungs kennen alle Folgen auswendig.
Wahnsinn.
Hat unfassbar viel Spaß gemacht, das zu synchronisieren, oder?
Ja, ja. Es ist schon, es geht natürlich immer viel verloren, weil nachdem ich alles im Original gesehen habe, ist natürlich, muss man gucken, wo ist der Joke im Englischen, wo sitzt er im Deutschen, passt es so? Und ich habe dann immer geguckt, dass halt möglichst, dass man das eine so gut wie möglich irgendwie hinkriegt, weil natürlich geht viel verloren im Deutschen. Ich war ein bisschen erstaunt, am Anfang lief das ja, glaube ich, nachmittags. Und dann irgendwann lief es Primetime, ProSieben. Und dann lief es immer, dann lief es zum Mitsingen, zum Mitsprechen. Es lief morgens, nachts, immer. Es lief die ganze Zeit und es war schon Wahnsinn. Schon ein bisschen spooky war das dann auf einmal.
Ja, How I Met Your Mother und 2½ Men. Ne?
Ja, genau.
Das waren immer so die zwei
Serien. Stimmt, genau. Die kamen immer irgendwann. Ja. Mhm.
Wir haben von euch ja auch ganz viele Fragen bekommen. Ihr wisst ja vorher immer, wer als nächstes bei uns ist. Unsere Nummer findet ihr auch nochmal unten in den Shownotes. Schickt uns da gerne Sprachnachrichten durch. Und wir haben eine Sprachnachricht vom Basti bekommen.
Servus, hier ist der Basti. Ich hätte eine Frage an Barney Stinson. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsstory aus dem Playbook?
Aus dem Playbook müssen wir kurz erklären. Das hatte Barney Stinson.
Okay.
Also das Playbook ist von Barney Stinson so ein Buch, wo drin steht irgendwie die besten Anmachsprüche oder wie man eine Frau rumbekommt. Hast du das schon vergessen? Wäre ja auch so, okay.
Es ist so weit. Das ist ein Playbook, genau. Da gab es einen Bro-Code. Also ich kann mich nicht erinnern. Ich konnte mich auch an die Szene mit Jesus gerade nicht erinnern.
Das ist ja so lustig, weil das bei uns Sprechern immer so ist. Ich kann mich auch, in der Früh hast du was gesprochen und dann am Nachmittag, wenn du mich fragen würdest, was hast du heute früh gesprochen? Keine Ahnung. Also du weißt natürlich die Rolle noch, aber Sätze oder sowas, Szenen, ist man komplett raus.
Total. Ich kann leider nicht beantworten. Ich weiß es echt nicht mehr.
Aber dann bitte einmal für den Basti und alle Fans von How I Met Your Mother ein Legen.
Basti, du bist Legen. Warte, es kommt gleich. Der.
Hey, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Mega.
Du kennst das Original gut. Du sprichst ja auch wahnsinnig gut Englisch, weil du in New York gelebt hast. Ne?
Ich sprach mal gut, aber das ist es mittlerweile. Bin ich out of practice ein bisschen. Aber ich habe, als ich in Amerika Schauspiel studiert habe, da war das ziemlich gut.
Ja. Aber Mensch, in den 80ern war das, ne? New York. Mm-hmm. Das muss doch der Knaller gewesen sein. Das war eine mega Zeit gewesen sein.
Was richtig spooky war das. Das war irgendwie, sagt man zwar die gute Zeit, aber es war auch wahnsinnig gefährlich. Eine Klassenkameradin wurde erstochen.
Was?
Ja, ganz heftig war. Das war brutal. Und man konnte eigentlich nicht in die ganzen Gegenden gehen, die dreistellig waren. Also ab 100. oder schon Ende 90er, die sind ja der Reihe nach da hochnummeriert, die ganzen Straßen, konnte man nicht hochgehen. Das war undenkbar. Echt? Also Harlem und sowas ist ja heute schick und für Touristen und so. Das war damals absolut lebensgefährlich. Also jeder wurde in der Klasse irgendwann mal gemuggt. Also es heißt gemuggt, ausgeraubt. Und da hat man meistens immer in einer Tasche Kleingeld gehabt und das Größere irgendwo im Strumpf oder sowas. Bei mir war es Gott sei Dank nicht der Fall, aber das war gang und gäbe. Das war richtig, aber es war natürlich auch spannend dadurch. Aber es war heftig.
Die große, weite Welt.
Ja, absolut.
Wie sah so ein Tag von Philipp Moog damals aus?
Also ich habe bei einem älteren Ehepaar eine ganze Zeit lang gewohnt und habe, hatte so ein kleines Apartment mit eigenem Bad. Und dann bin ich morgens in die Subway, bin zur Schule gefahren, Neighbor Playhouse. Und dann hatten wir Montag inklusive Samstag hatten wir Unterricht, auch noch beim Sanford Meisner, das ist ein ganz toller alter Schauspiellehrer gewesen, der lebt nicht mehr natürlich, ist ewig her. Und der war damals schon sehr alt und der hat uns auch am Samstag noch unterrichtet und da hatten wir halt dann den Unterricht. Und das war
schon super. Du musstest ja da auch erstmal aufgenommen werden, oder? Mhm. Also das war ja auch gar nicht so easy.
Also das, ich hatte das Wahnsinnsglück, dass ich hatte damals schon so ein bisschen was gedreht, so der Landarzt und so Fernsehgeschichten, so ein bisschen was. Und dann habe ich einen Film gemacht mit der Diane Keaton, der hieß The Little Drummer Girl, die Libelle, eine Verfilmung von John le Carré. Und der George Roy Hill hat Regie gemacht. Der hat auch gemacht Butch Cassidy and the Sundance Kid und Der Clou und Gabe und Wer die Welt sah. Und da habe ich mitgespielt und mit der Diane Keaton zusammen. Und das war natürlich super. Und hatte ich schon die Schauspielschule in München besucht und musste die unterbrechen wegen der Dreharbeiten, weil es doch länger war. Und dann wollte ich aber nochmal in Amerika auf eine Schule gehen. Mhm. Einfach, und weil Diane Keaton da auch war, hat sie mir empfohlen, bin ich dahin geflogen mit einem Kumpel, der ist auf die Columbia, der wollte dahin und hat sich da vorgestellt und ich beim Neighbor Playhouse. Und da gab es eigentlich nur ein Interview. Man hat sich also vorgestellt und mit den Leuten gesprochen und dann haben sie mich genommen. Cool. Und dann war das, ja, aber auch ein ganz schöner Ritt. Also so, da ging man, also der Unterricht da war so ausgelegt, dass es das eigentlich Listen and Answer war das eigentlich, dass man zuhört und antwortet. Also das ist eigentlich, also nicht nur Text lernen, irgendwie so tun, als ob, sondern dass man sich auf den Gesprächspartner einlässt, zuhört und mit ihm richtig spricht. Also es waren auch oft so Repetition-Übungen, so Wiederholungsübungen, dass man immer das Gleiche wieder sagt, bis es passt. Und es war schon extrem spannend. Das war schon super.
Weil du Diane Keaton gerade angesprochen hast, hast du danach nochmal Kontakt mit ihr gehabt? Oder jetzt vielleicht sogar noch?
Nee. Ich habe sie nochmal getroffen auf der Straße, Fifth Avenue. Central Park West habe ich sie getroffen, da hat sie gewohnt.
Wie man halt so trifft, ne?
Genau, so trifft man auch Woody Allen getroffen so Leute, hat man da auf der Straße, trifft man da in New York. Das ist schon so.
Hier trifft man keine Pflaume.
Also man sieht ganz furchtbar ist. Ja. Lieber eine schwarze Katze. Naja, aber in Amerika zu bleiben war für dich keine Option. Also du wolltest immer wieder zurückkommen.
Ich wollte eigentlich schon da bleiben. Ich hatte auch eine Agentur, weil ich natürlich diesen Film gemacht hatte, was natürlich immer ganz wichtig war, war so ein guter Einstieg auch. Und ich war in der parallel dazu und später auch nach der Schule noch in der Klasse von Joanne Woodward. Das ist die Frau von Paul Newman. Und die hatten sie auch unterrichtet. Das war auch alles super spannend und so. Und ich habe auch das eine Zeit lang wirklich überlegt, aber dann wollte ich doch nach Deutschland zurück, nach Europa zurück. Das war so eine Hassliebe. Man ist natürlich in dieser Stadt in New York. Das ist Wahnsinn, da zu leben. Und ich wollte dann immer wieder weg. Wir hatten auch nur, wir hatten sehr lange Sommerferien, aber sonst eigentlich kaum Ferien. Und sobald ich die Stadt verlassen hatte und im Flieger saß, hatte ich schon wieder Heimweh nach New York. Das war so eine echte Hassliebe. Aber ich wollte auf lange Sicht dann doch wieder hier sein.
Also so Hollywood?
Nee, gar nicht. Nee, bereue ich auch überhaupt nicht. Ja. War nicht so. Also da jetzt so richtig zu leben drüben ist nicht mein, wollte ich nicht.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, die Anonymität, die man hier in Deutschland hat, ist schon wahnsinnig schön. Also diese ganzen Stars, du kannst nicht auf die Straße gehen, weil du ständig überall abgelichtet wirst, das musst du schon auch mögen.
Wenn man so berühmt wird, ja das wäre nicht mein Ding.
Ja. Außer du bist der Wendler, dann wirst du natürlich auch in Deutschland verfolgt.
Du kannst dich aber trotzdem auf der Straße nicht mehr blicken lassen.
Ja, stimmt. Du hast mit Kinski gedreht, habe ich sogar gelesen.
Genau.
Wie war's?
Der war heute dabei. Das war
ist nicht ausgeflippt.
Der war im Grunde hat ihn der George Roy Hill schon durchgesetzt, hat er mir gesagt, weil die Studios ihn eigentlich nicht wollten, weil der immer so cholerisch war. Aber
legendäre Wutausbrüche.
Ja, er hatte jetzt nur eins mit Jonathan Segal, der hat auch bei uns mitgespielt. Der hat früher Eis am Stiel mitgemacht und die beiden, die sind mal irgendwie kurz aneinander geraten. Aber ich erinnere mich, also der hat ihm zu fest am Nacken geklopft und dann hat er den gleich angeschrien und alle waren gleich richtig nach, oh Gott, jetzt geht's doch los mit dem. Aber irgendwie war alles okay. Aber wir waren einmal, der hat immer mit seiner Zunge schon Mein Mund hat ja immer so komisch gesprochen. Und da haben wir einmal in, da haben wir in Freiburg in einer Schule gedreht. Und da waren wir irgendwie zusammen, der Jonathan Sagal, der Klaus Kinski. Und wir saßen in so einem leeren Schul, also in einem Klassenzimmer ohne Kinder, also im Klassenzimmer, haben da gewartet. Und der Kinski saß dann auch so da und hat dann so sich so umgeschaut und hat gesagt, die Tische und die Stühle hier, die haben alle so dünne Beine. Das macht mich ganz traurig.
Du hast dir gedacht, ja, das, was du heute Morgen genommen hast, würde ich auch gerne nehmen.
Unfassbar.
Wie bist du, wenn du mal wütend bist oder wenn dir eigentlich, ich meine, ich glaube, wir kennen das alle auch irgendwo manchmal, wenn man Sachen spricht und man sich denkt, ah, das Buch passt nicht und irgendwie nervt es einen innerlich. Wie bist du dann in dem Moment?
Ich kriege dann schon, also ja, ich da denke ich mir, dass ich auch durch so leichte Tourette Probleme habe. Ich kann das schon, kriege dann schon so einen Wutanfall, also so Wutausbrüche kenne ich schon. Also ich kenne es erstmal, wenn mich was nervt bei der Regie, wenn ich das Gefühl habe, oder jemand spricht mir was vor, das ist für mich Todsünde. Oder wenn jemand was nicht kapiert, was ich meine zu kapieren, oder wenn ich selber versage, weil ich es einfach nicht hinkriege, dann fliegt schon mal ein Buch oder irgendwo. Ja. Aber danach ist er wieder gut.
Du bist schon auch sehr selbstkritisch, oder?
Ja, schon. Ja. Schon. Aber jetzt nicht krankhaft, aber ich krieg's dann auch irgendwie hin. Also ich ärgere mich. Eigentlich kann man sich nur dann darüber ärgern, wenn man, glaube ich, sich nicht vorbereitet hat. Wenn man sich vorbereitet hat, ist eigentlich selten ein Grund da, manchmal eine Hürde zu nehmen. Also wenn man was nicht gut aussprechen kann, das ist zum Beispiel eine schwierige Sache.
Ja.
Das kennt ihr auch, oder?
Oh, furchtbar.
Schon mal passiert. Aber dann guckst du nachher wahrscheinlich auch wieder alles an, oder? Wenn du vorher schon alles guckst, dann willst du auch wissen, wie es geworden ist.
Also nicht immer. Also sagen wir mal, bei How I Met habe ich ab und zu mal reingezappt und geguckt, wie sowas geworden ist. Aber bei Kinofilmen, aber ich gehe dann nicht extra explizit ins Kino oder als man noch ins Kino gehen konnte, und gucke mir das dann an, aber bei manchen Sachen schon. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir das unbedingt nachher nochmal genau angucken muss.
Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Bene, man hat manchmal so Produktionen, wo man sagt, oh Mann, das hätte ich viel besser machen können. Und dann, man ist nicht so zufrieden, aber zumindest seine Stimme selber hören, das geht schon mittlerweile, ne?
Das geht. Aber früher war das auch ein No-Go. Aber das absolut, jetzt geht es.
Vor der Kamera, hinter Mikro, wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du machen? Lieber.
Schwierig. Schwierig.
Ja, genau.
Also ich sehe mich natürlich als Schauspieler und das ist für mich absolut die Nummer eins. Aber ich fühle mich unglaublich wohl vor dem Mikro mit Kopfhörer auf. Das liebe ich. Das ist für mich, fühle ich mich unglaublich wohl. Aber die Schauspielerei ist das Erste.
Kinofilm war vorher das Stichwort. Und es gibt einen Kinofilm, da hast du natürlich wieder Owen Wilson gesprochen. Und ich habe geheult in diesem Film. Es war Marley und ich, der Film mit dem Hund. Und am Ende wird der Film ist ja ein bisschen älter, man kann spoilern, am Ende wird der Hund ja eingeschläfert. Mhm. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und das Fiese war, der Film ist relativ schnell danach zu Ende. Und dann ging das Licht an und alle haben das komplette Kino.
Ich hatte keine Zeit mehr, sich die Tränen noch geheult.
Aber heftig, den haben wir in Berlin. Wolltest du mich was fragen dazu? Nee,
bitte, sag ruhig.
Nee, wir haben ihn in Berlin aufgenommen und ich weiß noch, die Cutterin und der Regisseur, weiß nicht, wer es war, aber die Cutterin auch, die war so eine Berliner gestandene Frau und die saß da und die hat den Film ganz fancy grauenvoll beschissen und so kitschig und so weiter und ich habe halt gesprochen und dann wurde es halt nachher, ich habe den Film vorher gesehen und da wurde es halt immer trauriger mit dem Hund. Und die, ich habe dann rüber geschaut und die saß am Pult und hat dann nachher nach der Aufnahme gesagt, bitte ein bisschen breiter sprechen. Und der Regisseur hinten auch. Danke, das war gut. Oh. War total, alle total geheult. Es war fürchterlich. Aber es ist ein Schulungsfilm, finde ich, für Kinder. Wenn man sich einen Hund anschafft, dann geht es mit dem Hund auch irgendwann zu Ende. Und der Hund ist am Anfang da, wenn er klein ist und so. Und Jennifer Aniston und Owen Wilson und Familie, dann ist der Hund so ein bisschen im Hintergrund und nervt nur, stinkt, pupst oder reißt irgendwas um. Mhm. Und irgendwann wird er älter und dann stirbt er irgendwann oder muss eingestellt werden, wenn er schwer krank ist. Und das gehört mit dazu, dieses Abschied nehmen. Und das finde ich, deswegen hat der Film irgendwie auch so eine Lehrfunktion für Kinder, finde ich.
Ja, vor allem, dass es nicht immer dieses Happy End ist, finde ich ganz schön, sondern das ist einfach die Realität.
Aber es war mega traurig.
Ich habe das nicht gepackt. Ich bin aufgewachsen mit einem Hund namens Beethoven. Da war immer alles gut. Da gab es einen zweiten Teil. Der Hund ist nie gestorben. Und auf einmal, naja. Wir hören mal rein. Philipp als Owen Wilson im Trailer von Marley und ich.
Es geht nichts über die Erfahrung, seinen ersten Hund aufzuziehen. Natürlich bin ich nicht dieser Junge. Das bin ich. Und der verrückte Hund, dem ich nachjage, ist Marley, der schlimmste Hund der Welt.
Entschuldigung!
Aber die Geschichte beginnt, bevor Marley geboren wurde.
Tom Haus, malen Sie eine Mickey Maus an die Wand und Sie haben ein schönes Kinderzimmer. Sie wollen doch Kinder, oder? Ja.
Bis hierhin war unsere Beziehung perfekt.
Und so weiter. Wo steht Owen Wilson bei deinen Schauspielern so in der Rangliste? Sagst du, das ist so mein Liebling oder hast du da andere?
Ich mag den wahnsinnig gerne. Also die Filme, die er macht, nicht alle sind super, aber er hat ein unglaublich breit gefächertes Spektrum. Also wenn ich bedenke, Midnight in Paris, also er macht auch ganz ernsthafte Filme, auch ganz traurige Filme. Also abgesehen von Marley jetzt, ich meine wirklich richtig ernste Filme, macht ganz schräge Sachen, Tenenbaums und sowas alles mit dem Wes Anderson. Und der hat überrascht mich immer wieder, weil er wirklich ein breites Spektrum einfach hat. Und er spielt relativ ähnlich, so wie er, ja, also da gibt's, glaube ich, kann Ewan McGregor ist da wandlungsfähiger. Aber er macht einfach super interessante Filme und das finde ich ziemlich spannend. Also Ewan McGregor und Owen Wilson. Owen Wilson ist, glaube ich, dann bestimmt Nummer zwei.
Hast du einen von den beiden schon mal getroffen, live irgendwo, ne?
Das habe ich einmal gemacht, während der Premiere von Im Namen der Rose, der Name der Rose, den Christian Slater, den ich gesprochen habe damals. Aber dann sitzt man neben dem anderen und gibt es ein Foto und man guckt und ich weiß nicht.
Ich finde das auch immer ganz awkward. Ja,
brauche ich nicht. Ja. Aber ich schätze die natürlich, finde ich toll, was die alles so machen, aber brauche ich nicht mit dabei sein.
Ja. Wir müssen einmal noch Obi-Wan Kenobi natürlich ansprechen. Ich selber habe mit diesem Film, ich bin ganz ehrlich, überhaupt nichts am Hut. Ich habe die alle nicht. Überhaupt nicht gesehen. Nee, habe ich wirklich nicht.
Das
ist irgendwie, ist an mir komplett vorbeigegangen. Wir haben mal für Family Guy.
Ein paar vernünftige Menschen.
Total, ja, wirklich. Total komplett raus.
Wir haben mal bei Family Guy mit dem Cast, da gab es mal so eine Verarsche mehr oder weniger. Und da war ich der Einzige, der keine Ahnung hatte, was mein Chris hat irgendwie Luke Skywalker gemacht. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich weiß natürlich, wie viele Leute das total toll finden. Deswegen müssen wir kurz darüber sprechen. Bist du jemand, der sich in diese Materie total reinfinden kann oder sagst du auch, mein Gott, meine Rolle wie jeder andere?
Also am Anfang war es so, da wurde ich gefragt von irgendwelchen Fans, sag doch mal den berühmtesten Satz und ich so, die Macht sei mit dir. Und die ich habe keine Ahnung gehabt. Ich bin bei den ersten Sachen, die wir im Berliner Synchron aufgenommen hatten, in diesem riesigen Vorführraum gewesen und habe die Sachen angeguckt und ich fand das auch zäh und bin noch mal eingenickt. Ich glaube, Fans, die hätten mich umgebracht wahrscheinlich dafür. Aber ich habe dann, nachdem ich das dann öfters gemacht habe und so, habe ich dann schon Gefallen dran gefunden. Ich mag natürlich lieber, wenn was Humor hat und so. Und es ist relativ humorfrei, die ganze Star Wars-Saga. Aber ich habe vor ein paar Jahren die drei Teile, die George Lucas geschrieben hat, habe ich als Hörbuch eingelesen. Und da kam irgendwann ein Paketdienst, die haben zu dritt getragen, 1800 Seiten. Und dann habe ich diesen Stapel vor meinem Fenster im Büro gehabt. Und da hieß es, irgendwann in diesem Jahr muss es aufgenommen werden, also laut Vertrag und so weiter und so fort. Und kannst dich ja schon mal einarbeiten und kannst dann sagen, wann du es machen willst. Und dann habe ich von diesem Riesenstapel ein Blatt, ein vollgeschriebenes, runtergenommen. Und dann weißt du, was du da vor dir hast. Und zwar jede Figur einzeln. Dann habe ich mir die ganzen Filme nochmal reingezogen. Ich muss natürlich auch dann die Stimmen so ein bisschen anpassen. Also auch Yoda und die ganzen Stimmen. Alle gucken, anhören, wie die klingen. Nicht nur Obi-Wan, sondern alles. Und dann noch der Erzähler dazu. Das war der Hammer. Also jetzt könnte ich, glaube ich, eine Doktorarbeit drüber schreiben. Aber
ich hoffe, der Aufwand hat sich in der Gage wiedergespiegelt, wenigstens.
Also dazu ist es mir zumindest näher gebracht worden.
Wahnsinn. Wie lange hast du dich da vorbereitet? Du weißt das noch?
Ich habe das halt auch alles dreimal durchgearbeitet. Ja. Und dann mit verschiedenen Farben für die verschiedenen Betonungen. Und wieder. Das war ein Wahnsinn. Ja. Da ist auch viel geflogen, also Wutanfälle im Studio.
Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass es manche Sprecher gibt, die sagen, ich lese sowas gar nicht. Also gerade bei so einem Hörbuch gibt es ja auch manche, die machen dann einfach Prima Vista und sagen, ach, heute Studiotag, gucken wir mal.
Also ich bewundere die Kollegen, die das machen können. Ich könnte es nicht, weil ich nicht wüsste, wie ich das sprechen soll. Ich könnte es nicht. Ich bewundere es, wenn Leute auf Prima Vista das machen. Ja. Finde ich unglaublich, aber das schaffe ich nicht.
Was glaubst du, wie wichtig ist eine Schauspielausbildung im Beruf des Feld Synchron?
Das ist genauso schwer zu beantworten, wie ob man sagen soll, werde Schauspieler oder werde nicht Schauspieler. Mhm. Es gibt Leute, die haben nie eine Ausbildung gehabt und haben eine grandiose Karriere hinter sich oder haben eine grandiose Karriere. Andere machen 1000 Ausbildungen und schaffen es nie. Ich glaube, wichtig ist es fürs Ego, dass ich den Beruf, also für mich war es, dass ich den Beruf gelernt habe, und dass ich dann, wenn ich Erfolg habe, auch weiß, warum. Sag mal, wenn jemand in der Schauspielschule war und wird nachher ein riesengroßer Star, kannst du damit auch gut umgehen, weil du hast es auch richtig gelernt. Wenn du es aber einfach gerade super ausguckst und spielst toll und bist super begabt und kommst hin und bist ein Riesenstar, oft fehlt dann so das Fundament, also die Psyche für sich selber eigentlich. Wenn man dann nicht familiär gut aufgefangen ist oder einen guten Boden hat, dann kann man da schon leicht auch wegrutschen. Das ist schwierig. Deswegen meine ich, ist eigentlich eine Ausbildung dafür gut, allein um das zu haben.
Zu wissen auch, was du kannst und wie es funktioniert. Und du nicht wie genau. Als kleines Kind, du wirst halt hingestellt, du weißt nicht, wie du atmest, sondern mach einfach mal, man tippt dich an. Mhm. Und das ist schon gut, glaube ich, dann zu wissen, wie funktioniert eigentlich mein Körper, wie kommt Sprache raus, was kann ich verändern, damit so und so klingt. Ja.
Philipp, über deine Bücher, oder im Moment ist es noch ein Buch, aber demnächst kommt ein zweites, müssen wir noch sprechen. Mhm. Wann kam die Idee? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast immer schon geschrieben.
Ja, ich habe früher so einfach so Sachen, so kleine Zeitschriften unter Freunden und so witzige Sachen, mehr oder weniger. Aber ich habe mit meinem sehr guten Freund und Kollegen Frank Röth Drehbücher geschrieben, einige. Also wir haben damals die Serie SK Babys erfunden und geschrieben. Die war Anfang der 90er ziemlicher Erfolg für RTL. So eine Krimi-Reihe mit jungen Polizisten und Sperling mit Dieter Pfaff und der Alte und so haben wir. Und dann haben wir ein Theaterstück geschrieben. Und irgendwann hatte ich mal Lust, ohne Redaktionswünsche und alles, einfach meine Gedanken auch aufzuschreiben. Also nicht nur fürs Fernsehen. Und da entstand mein erster Roman, der heißt Lebenslänglich. Und der handelt von einem einsamen, etwas dicklichen Bankkassierer, der in seiner Bank sitzt und darunter leidet, dass er nicht wahrgenommen wird und unbedeutend ist und sich meint, an seiner Umwelt rächen zu müssen. Das ist so ein Psychogramm, aber spannend und auch böse. Und das zweite Buch, was ich jetzt geschrieben habe, habe ich jetzt im Verlag und kommt im Herbst raus. Das heißt Anderwelt. Und das handelt von einer Familie, einer großen Familie. Und jedes Familienmitglied erzählt seine eigene Geschichte aus seiner eigenen Perspektive in Ich-Form. Und es handelt eigentlich grob davon, von einem Patriarchen, dem alten Großvater und Vater, der mit Ende 80 im Sterben liegt. Und wie er mit seiner Vergangenheit umgeht, das spielt auf zwei Zeitebenen, im Krieg und heute. Und er hat ein Geheimnis und er hadert mit sich, ob er dieses Geheimnis, ob er sich mitteilen soll, seiner Familie gegenüber oder nicht. Und damit muss er umgehen und parallel dazu zeige ich eben die Familie, die alle aus ihrer Sicht ihre Geschichte erzählen und auch diese Alltagspetitessen, die man heutzutage hat, während jemand Altes stirbt und da sein Geheimnis hat. Und das heißt Anderwelt.
Und rückt da das Geheimnis raus oder nicht?
Das werde ich dir nicht verraten. Das muss man sich schon kaufen.
Das müsst ihr selbst lesen.
Aber es gibt es eben, wie gesagt, im Herbst soll es zur Frankfurter Buchmesse.
Mega. Wie ist das denn, so ein Buch zu schreiben? Das nimmt ja auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Nimmst du dir da wirklich dann Monate, wo du sagst, du drehst dann in der Zeit auch nicht oder du nimmst weniger Synchronaufträge an?
Nee, eigentlich gar nicht. Also vor allem während des Drehens ist es toll, weil da habe ich endlich Ruhe. Wenn ich abends im Hotel sitze oder irgendwo im Flieger, Warteraum oder irgendwo, habe ich eigentlich am meisten Zeit, weil ich nichts anderes machen kann. Und da ist es eigentlich gerade besonders gut. Also ich schreibe eigentlich besonders viel, wenn ich besonders viel arbeite.
Was machst du, wenn du mal so eine kreative Blockade hast?
Das habe ich eigentlich dauernd. Dann, ich habe auch manchmal ein halbes Jahr Pause oder irgendwo und dann kommt es wieder. Also das ist, gehört auch mit dazu. Ich glaube, jeder, es ist mein zweiter Roman, aber auch als wir Drehbücher geschrieben haben und so, das hat man und das gehört mit dazu einfach. Aber es umso schöner, wenn es halt läuft. Und wichtig, habe ich gemerkt, ist recherchieren. Wenn man recherchiert, dann hat man so viel Material und dann fängt man sofort an zu spinnen. Dann fängt man sofort an, da geht es sofort los. Ah, da hat man, man hat einfach so viel Recherchematerial über ein bestimmtes Thema. Da ist automatisch, generiert sich daraus irgendwie eine Geschichte. Man kann die einbauen, man kann da was davon nehmen. Also das Recherche ist immer ein unglaubliches Hilfsmittel.
Wahnsinn, was du künstlerisch alles, Schauspieler, Synchronsprecher, Autor. Was macht ein Philipp Moog ganz privat?
Also ganz privat bin ich totaler Gärtner.
Echt? Ich, ja, baust du alles Mögliche selber
ich
an,
liebe,
oder wie?
Ja, ich bin totaler Gartenfreak. Ich habe schon als kleines Kind im Warteraum, im Wartezimmer vom Zahnarzt, habe ich schon kontrolliert, ob die Pflanzen gegossen sind. Und wenn es nicht der Fall war, habe ich das gemacht.
Kannst bei mir auch gerne mal vorbeikommen.
Da ist nichts mehr zu retten, befürchte ich.
Bei mir ist nichts mehr zu retten. Ja.
Nee, ich bin totaler, ist mein, also wenn ich das alles nicht geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Gärtner geworden.
Aber der Gärtner ist immer der Mörder.
Das ja, bin ich auch meistens. Ja.
Stimmt. Sprichst du die Bücher, die du selbst geschrieben hast, auch selbst ein als Hörbuch?
Das habe ich bei Lebenslängen nicht gemacht und dachte mir, welcher Idiot hat diese langen Sätze geschrieben? Kann die ja nicht aussprechen. Aber das habe ich da gemacht und werde ich bei dem nächsten Buch, muss ich mal gucken, nachdem das ja alles verschiedene Protagonisten sind da drin, die alle in der Ich-Form erzählen, überlege ich, ob ich das vielleicht aufteile, dass es eben nicht einer oder ich dann liest, sondern weil es eben lauter einzelne Charaktere sind, auch Frauen, ältere Frauen, wie auch immer, also die ganze Familie halt, das ganze Spektrum. Und ob es nicht besser wäre, wenn das diese, wenn das dementsprechend so auch besetzt wäre. Mhm. Da bin ich noch am Überlegen gerade.
Mega. Und da kam noch eine Sprachnachricht von der Carina für dich rein, Philipp.
Ich hatte mich schon immer mal gefragt, ob man bei als Synchronsprecher so eine Art Geheimhaltungsklausel auch hat, weil man ja schon auch viel früher als jetzt, ich sag mal, reguläre Fans das Ende zum Beispiel von der Serie kennt oder wie der Film dann ausgeht. Wie lange muss man das dann für sich behalten und fällt einem das schwer? Gibt es da irgendwie Strafen, die sogar irgendwie damit verbunden sind, dass man das nicht weitererzählt? Das würde mich total interessieren. Vielen Dank euch.
Ja, also man muss das geheim halten und es gibt davor auch einen Vertrag, den man unterzeichnen muss, dass man eben nichts verrät, dass man und dass man auch nicht verrät, wie das Ende sein wird. Und ich glaube, man kann erst darüber reden, wenn der Film, wenn es gesendet worden ist. Also das gibt es auf jeden Fall. Und da gibt es auch dann richtige Vertragsstrafen, meine ich.
Gab es denn da schon mal jemanden aus der Branche, der da irgendwie was zahlen musste? Also ich meine, wir unterschreiben ja immer alle diese HEMA-Verträge.
Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vor... wüsste ich kein Beispiel jetzt.
Aber so akribisch wie du bist, hast du diesen Vertrag doch im Gegensatz zu uns bestimmt schon mal
gelesen. Nee, das gar nicht. Das ist, also das ganze Buchhaltungszeug, bin ich totaler Chaot. Ja? Total. Habe ich keine Ahnung. Ich lese das nie durch. Ich unterschreibe immer und mache meine Initialen da, wo das hingehört, aber ich habe das sowieso nie gelesen.
Ich habe das auch nie gelesen. Nicht ein einziges Mal.
Ich sag's euch, wir haben unsere ganzen Organe, alles ist wahrscheinlich
genau,
schon
lang durch. Mehrmals verkauft.
Die Stimmbänder sind zuerst weg.
Philipp, schön. Vielen lieben Dank. Wir kommen zum Ende.
Okay.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute und viel Glück mit dem und Erfolg mit dem Buch und bis
danke.
Ganz bald.
Alles gleich, danke euch.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gern ein Abo da. Ihr bekommt dann auch die Benachrichtigung, wenn die nächste Folge draußen ist. Und unsere nächste Gästin ist Gabi Petermann, die deutsche Stimme von Emilia Clarke. Kennt ihr aus Game of Thrones als Khaleesi, die Mutter der Drachen, oder auch als Emma Watson, also praktisch Hermine aus Harry Potter.